am roten Mikrofon.
Mit Matthias und Viola von den Jusosmen Lübbecke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am roten Mikrofon. Ich bin Viola.
Und der Matthias ist auch wieder dabei.
Ja, heute wollen wir über ein Thema sprechen, was in letzter Zeit sehr viel diskutiert wird und auch sehr aktuell ist im Moment, immer wieder. Und zwar geht es heute um die US-Wahl. Genau, ich glaube, da gibt es in den letzten Wochen und eigentlich schon fast Monaten sehr viel, was passiert ist. Und ich denke, da können wir heute mal ein bisschen drüber sprechen.
Ja, ich glaube, es bietet sich so ein bisschen an, chronologisch vorzugehen. Also, weil ich erinnere mich noch beim letzten Podcast, da hatten wir, das haben wir aufgenommen, da war gerade diese Biden-Debatte. Und ich erinnere mich auch noch, wie ich über diese Geschichte bei der Debatte, also da war Biden jetzt ja nicht so, hat nicht so ganz performt, um das mal zu sagen, hatte ja viele Aussätze gehabt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich diese Debatte um einen Ersatz für Biden wahrgenommen habe. Ich fand ihn nämlich damals ziemlich merkwürdig vielleicht. Aber vielleicht erstmal, bevor ich das ausführe. Ich weiß nicht, wie hast du das damals wahrgenommen und vor allen Dingen auch, wie hast du es wahrgenommen, als wir den Podcast aufgenommen haben? Weil ich finde, da mache ich gleich einen ganz wichtigen Punkt nicht, aber einen, wie ich es damals gleich wahrgenommen habe.
Ja, also ich würde sagen, ich habe mir diese Debatte nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ich habe aber sehr viel darüber gehört und ich meine, es war auch irgendwie überall in den Medien ganz schlimm, dass er ganz viele Aussätze hatte, dass Trump ihn auch gedisst hat und so und dann natürlich voll reingestochen hat irgendwie in diese Wunde. Und ich muss sagen, ich meine, wir sind junge Leute in der Politik, wir versuchen natürlich, junge Perspektiven immer so in den Diskurs einzubringen und uns auch in der Partei einzubringen. Wir kennen das ja auch selber, wenn man sich irgendwie behaupten muss gegen ältere Männer und so. Und das ist schon so, dass sie dann vielleicht da auch manchmal den Absprung verpassen, wann es gut ist jetzt, wann sie aufhören sollten und wann jüngeren Leuten sozusagen das Zepter übergeben sollten.
Okay, das heißt, für dich war das in dem Sinne jetzt keine große Überraschung und einfach so ein Bein war in dem Sinne ein Sturkopf dann, der das halt nicht, also vorher hätte einsehen sollen und müssen?
Ich weiß nicht, ich finde das schwierig irgendwie so zu beurteilen, ehrlich gesagt. Ich meine, man darf nicht vergessen, Trump ist auch sehr alt. Also ich meine, jetzt, wir können ja spoilern, Biden ist raus aus dem Rennen. Jetzt ist Trump der älteste Kandidat, den es jemals gab als Präsidentschaftskandidat. Der ist auch alt, das darf man nicht vergessen in der ganzen Debatte. Der hat auch seine Aussetzer. Es gab da so ganz eklige Geschichten aus dem Gericht, wie er da irgendwie mit Windel sitzt oder sowas. Das ist auch nicht alles so lecker.
Okay, die Geschichte kenne ich gar nicht, aber okay.
Achso, ja.
Aber dachtest du, dass das realistisch ist, dass Biden quasi abtritt?
Nein. Also das habe ich echt nicht gedacht. Ich dachte, okay, es wird jetzt diskutiert. Ich habe es natürlich irgendwie gehofft. Aber ich dachte, okay, am Ende wird es halt so. Aber ich habe wirklich auch nicht gedacht, dass es realistisch ist, dass Biden dann wirklich die nächsten 4 Jahre oder 4,5 Jahre, wie viel es dann noch wäre, nach der Wahl sozusagen durchregiert, beziehungsweise ob er dann überhaupt in der Verfasstheit ist, Trump zu schlagen. Weil du musst ja schon echt auch fit sein, fit argumentieren, fit kontern vor allen Dingen. Also Trump haut ja manchmal Sachen raus und da musst du irgendwie einen flotten Spruch hinterherbringen, um das wieder auszukontern. Und das hat man bei ihm jetzt halt nicht so gesehen und das fehlt ihm halt oder hat ihm halt gefehlt in der ganzen Debatte, denke ich mal.
Okay, ja. Da habe ich tatsächlich so in mehreren Punkten so ein bisschen eine andere Perspektive. Mhm. Denn erstmal, ich bin da voll bei dir, das hat mich sehr überrascht. Ich habe fast bis zum Ende geglaubt, dass das nicht passieren wird. Weil ich finde, so eine Diskussion, so, hey, wir sind jetzt ein paar Monate vor der Wahl, lass doch mal unseren Spitzenkandidaten austauschen. Das finde ich so eine ganz komische Debatte. Und
Ja.
vielleicht erinnern wir uns bei dem Bundestagswahlkampf 2021. Da hieß es ja auch, hatte die CDU ja auch irgendwann mal die Idee, oder mehr gesagt, so eine Politikblase, so ein bisschen aus Journalisten und so weiter, die Idee, hey, was passiert, wenn denn jetzt die CDU den Laschet austauscht? Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst. Und dann kam die irgendwann mit diesem Team um die Ecke. Weißt du nicht mehr, wer da drin war? Ist halt so
Gegen,
ein.
was war denn gegen Söder oder gegen wen wollten die den tauschen?
Ja, ich glaube, das wahrscheinlich gegen Söder an dem Punkt, aber es war auf jeden Fall so ein Gedankenspiel, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist halt so eine Debatte, die wird dann so ein bisschen von außerhalb angefeuert. Einfach so ein bisschen, vielleicht aus, weiß nicht, ich nehme das so ein bisschen wahr, aus Sensations. Oder so,
Ja, mal
weil ich
gucken,
finde
was
das
passiert,
eine.
wenn die sich jetzt zerfleischen in der Partei, so nach dem Motto, meinst du?
Ja, genau, aber halt auch so ein theoretisches Konstrukt, wo einfach jeder weiß, dass das nicht passieren wird, weil das ist ein unglaubliches Eingeständnis von Schwäche, weil du hast erstmal deinen ersten Spitzenkandidaten verheizt, so sehr, dass der dann kurz vor der Wahl ausgewechselt wird.
Ja.
Und dann holst du dir noch so einen zweiten, der erstmal nicht gut genug war, in Anführungsstrichen, nochmal irgendwo aus der Ecke her, aus der Abstellkammer. Und das habe ich halt wirklich so gedacht, ist so ein Spiel, so ein Gedankenspiel, das einfach nicht wahr werden wird. Ich war doch bis zum Ende, ich will jetzt nicht sagen dagegen, aber ich habe auch ehrlich, oder ich glaube es auch immer noch, dass Biden die Wahl hätte gewinnen können. Und ich hätte auch eher gedacht, dass der Backlash tatsächlich irgendwie von den Wählern oder so größer ist, wenn der Spitzenkandidat nochmal ausgetauscht wird. Weil ich finde das auch, sag mal so, demokratietheoretisch, was da passiert, ist so ein bisschen schwierig, hat ein Geschmäckle, weil, also die Demokratische Partei, die hat ja auch wie die Republikanische Vorbahn gehabt. Da stand Biden überall auf dem Wahlzettel und zum Beispiel Bernie Sanders, der übrigens, glaube ich, auch älter ist als Biden ist, der hat von Anfang an gesagt, okay, wenn Biden wieder antritt, dann tritt er nicht an. Weil Biden tatsächlich im Sachen Arbeitsrecht und so weiter ein guter Präsident war.
Ja.
Das hat er so gesagt. Und jetzt haben die Vorwahlen quasi nicht stattgefunden. Und man hat damit quasi eine aktuelle Vizepräsidentin so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es geplant war, das will ich nicht sagen. Aber weißt du, der Prozess,
Also, dass
der
sie
ist
die Konkurrenz gar
nicht so
nicht so
demokratisch
hatte.
ablaufen wie sonst.
Das.
Genau, ja.
Okay. Ja, okay, aus der
Finde ich
Sicht habe ich das
schwierig.
tatsächlich noch gar nicht gesehen. Aber es gibt, ergibt irgendwie Sinn. Aber genau, das ist halt die Frage. Die hübscheste Variante wäre wahrscheinlich gewesen, wenn er von Anfang an gesagt hätte: Ich mach's nicht nochmal. Und sich dann jüngere Kandidaten irgendwie hingestellt hätten und zur Wahl und auch zu den Vorwahlen gestellt hätten.
Genau, ja. Und vor allen Dingen, das ist ja auch nicht so, dass irgendwie so eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident sofort nominiert wird, weil zum Beispiel, als Obama die Präsidentschaft verlassen hat, da ist auch schon Biden angetreten, das war ja damals sein Vizepräsident, der ist auch damals bei den Vorwahlen angetreten und hat dann so überhaupt nichts gewonnen. Da war dann ja sehr schnell das Rennen zwischen Clinton und Sanders eben. Das heißt, es hätte vielleicht auch sein können, hätte Biden früher die Präsidentschaftskandidatur abgelegt. Oder gesagt, dass er jetzt nicht antritt, dann hätten wir vielleicht einen Präsidentschaftskandidat eben Sanders oder vielleicht einen Pete Buttigieg oder eine Amy Klobuchar. Das ist halt so jetzt alles Alternativen, wo die Parteimitglieder keine Chance hatten, das zu bestimmen, obwohl es eigentlich ihr Recht gewesen wäre, so ein bisschen, ne?
Ja,
Das ist so mein Punkt. Das ist
ich kann das voll
ungünstig gelaufen.
verstehen. Ich kann das voll verstehen. Ich denke aber, gerade so in der Situation, vielleicht wollen wir erstmal über die Schüsse auf Trump reden oder wollen wir erst über Harris reden? In der Chronologie.
Boah, da fragst du jetzt was. Ja, vielleicht gehen wir einfach wirklich tatsächlich chronologisch vor. Ich glaube, das kann
Ja.
jeder folgen. Also
Okay.
erst die
Also
Schüsse auf
wir hatten
Trump.
diese wilde Debatte um das Alter. Wir hatten Trump, der sich darüber lustig gemacht hat während der Debatte im Fernsehen. Wir hatten Biden, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber Biden, der, ich glaube, auf der Sicherheitskonferenz oder so komplette Aussetzer hatte. Also seine Vize Harris mit Trump verwechselt, Zelensky mit Putin. Da dachte ich, also da ist mir richtig das Gesicht auseinandergefallen.
Wobei man da aber auch sagen muss, und das ist halt so, manche Ausschnitte von beiden sind auch echt fies gestellt. Weil auf dieser Pressekonferenz, das war glaube ich ein NATO-Meeting oder so, da hatte Biden die ganze Zeit vorher über Putin eben gesprochen und über Russland. Und dann führt er quasi Selenskyj ein zum Podium. Und er sagt erst Putin, macht gerade einen Schritt weg vom Podium, aber merkt sofort den Fehler und korrigiert sich dann.
Ja, das stimmt.
So, es hätte auch jedem passieren können.
Ja,
Also
also mir
manche
passiert sowas
Ausschnitte sind auch so ein
ständig,
bisschen fies gewählt.
muss ich
Ja,
sagen.
also.
Ja, das kann schon passieren. Ich finde das auch gemein, immer über so einzelne Versprecher zu diskutieren. Aber man muss schon sagen, das sind so fundamentale Versprecher, die sich halt auch gehäuft haben.
Das stimmt, ja.
So, was man so sagen kann. Ich meine, das passiert immer. Keine Ahnung, Sarah Connor und die Nationalhymne oder was weiß ich, irgendwelche Fails, die halt scheiße sind, wo man sich dann irgendwie immer was zu anhören muss. Keine Ahnung. Aber das sind halt so Sachen, die halt jetzt irgendwie wöchentlich passiert sind, gefühlt. Ja. Aber genau, also diese Versprecher, diese quasi Aussetzer gab es so ein bisschen. Ja, und dann können wir weitergehen. Die Debatte war mitten am Laufen. Die Sponsoren haben sich ein bisschen verabschiedet aus Bidens Wahlkampf. Da muss man auch sagen, das ist bestimmt auch echt ein Ding. Also das ist ja in Milliardenhöhe, was da rausgeballert wird für den Wahlkampf. Das ist so krass, wenn man sich vorstellt, was man mit Milliarden Euro oder Dollar machen kann. So, das sind halbe Volkswirtschaften, die da rausgeballert werden.
Ja, und vor allen Dingen kommt der Großteil halt wirklich so nur von so ganz wenigen Spendern. Das ist so ein ganz merkwürdig, auch wieder demokratieproblematisch eigentlich. Aber so sind halt die USA, ne?
Ja, die
Kapitalismus und
Amis,
zwar 100
Mensch.
Prozent. Ja.
Ja. Nee, genau. Also die Debatte war am Laufen. Man hat natürlich schon überlegt, wer könnte danach antreten. Michelle Obama ist genannt worden, diverse andere Leute sind genannt worden. Aber wie du auch schon gesagt hast, es war immer so was Unrealistisches irgendwie. Das passiert doch eh nicht. Aber wir können mal drüber nachdenken und uns gegenseitig Hoffnung machen, aber passieren wird es eh nicht. Und dann sind diese Schüsse auf Trump gefallen bei einer Wahlkampfveranstaltung, einer Rede. Ja, das war irgendwie, also ich finde das jetzt schwierig einzuordnen. Also es war irgendwie natürlich ein Schock, dass so eine Gewalt passieren kann. Es liefen natürlich sofort die Verschwörungserzählungen los. Das waren die Demokraten. Die Demokraten haben Trump nicht richtig geschützt, aber auf demokratischer Seite natürlich auch Verschwörungserzählungen, dass die Republikaner sich das irgendwie gestellt haben oder was auch immer, ganz wilde Sachen. Finde ich, muss man auch nicht irgendwie weiter drauf eingehen, so irgendwie Verschwörungserzählungen von beiden Seiten sind natürlich irgendwie schwierig. Ja.
Ja, also wir kennen ja alle, glaube ich, dieses oder mehrere Bilder eigentlich, wo Trump die Faust hochstreckt, wo er dann vom Secret Service runter eskortiert wird. Ich weiß nicht so, also ja, Bilder sind in der Politik wichtig, aber manche Leute haben ja wirklich gesagt, so um Gottes Willen, das war jetzt der Ende des, also der Wahlkampf ist jetzt entschieden, weil das ja so ein mächtiges Bild ist und so weiter. Das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen.
Nee.
Man muss ja auch sagen, Trump ist jetzt, nach meinem Kenntnisstand, auch nicht quasi mit der Kugel durchs Ohr getroffen worden, sondern nur ein Schrapnell, weil das vorher irgendwo abgeprallt ist und dann nur dieses Schrapnell quasi. Ist halt auch eine andere Erzählung, ne? Je nachdem, welche man dann wählt. Aber klar, dieses Foto ist sehr ausdrucksstark, aber ich fand die Bedeutung auch so ein bisschen ja, künstlich hervorgehoben. Wobei dann natürlich auch die Bedeutung des Events selber sehr schnell dann zunichte gemacht wurde, eben durch die Herbst-Nominierung. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen, hast du noch was anderes zum Donald Trump-Attentat zu sagen? Weil ich bin ehrlich, so es ist, also ja, es passiert,
Ja.
aber irgendwie jetzt halt auch wirklich nicht wichtig gewesen. Und
Also,
das sagt schon recht viel für die Ereignisse der letzten Wochen.
zwei Sachen. Und zwar
Okay.
hat man auf den Veranstaltungen danach Republikaner mit Ohrpflastern rumlaufen sehen, was ich so unglaublich peinlich fand. Tut mir leid.
Ja, das
Das
ist
sah so
peinlich, da
dämlich
stimme ich zu.
aus.
Alle so ein bisschen Klopapier ums Ohr gewickelt, ja.
Ja. Also Mullbinden, weißt du, in den USA sind die Mullbinden knapp, weil alle Republikaner sich ihr Ohr pflastern. Ich krieg so viel. Nein, also das war jetzt ausgedacht. Ich weiß nicht, ob die knapp sind, aber es ist trotzdem,
Ja.
ja, weiß ich nicht. Ich fand es einfach extrem lächerlich.
Und vor allem Masken wollten sie nicht tragen, ne? Also, während Corona. Na gut. Jeder setzt seine eigenen Prioritäten.
Wenn Trump sich ein Wattestäbchen in die Nase steckt, ne, was glaubst du, wie es dann aussieht? Aber okay, das war jetzt sehr despektierlich.
Ach
Aber
du. Du weißt, über wen wir reden.
zweite Sache. El Hotzo und Elon Musk.
Ah ja, stimmt.
Hast du es mitbekommen? Ist das zu dir in
Ja,
Urlaub
100
durchgedrungen?
Pro.
Ja, okay.
Ja,
Ja,
absolut.
also Hotzo hat einen etwas, meiner Meinung nach, geschmacklosen Tweet gemacht, dass sowohl der Bus als auch Donald Trump knapp verpasst wurden, leider knapp verpasst wurden. So schon.
Echt? Den findest du geschmackslos?
Also ist schon irgendwie auch lustig, aber ist auch ein bisschen
Okay.
schwierig. Und dann hat er dahinter geschrieben, er irgendwie, dass er es wundervoll findet, wenn Faschisten getötet
Wenn
werden oder so.
Faschisten
Wenn
sterben.
Faschisten sterben,
Ja,
genau.
genau.
Ja, das ist so ein bisschen, keine Ahnung. Muss man nicht schreiben. Aber er hat es auch schnell gelöscht. Ist jetzt vom RBB gefeuert worden, erstmal. Keine Ahnung.
Ich glaube, man muss vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wer Sebastian Hotz ist, oder? Oder El Hotzo in dem Fall.
Muss man das?
Ich glaube, den kenne ich. Ich glaube, den kenne ich so viele Leute. Nee. Also, woher kennt man den denn? Den kennt man, weiß nicht, ist der auf Instagram überhaupt?
Twitter.
Also ja,
Ja,
wahrscheinlich schon.
also er
Ja,
postet seine
genau.
Tweets auf Instagram.
Ja, es ist halt einer, der sehr viel tweetet. Aber man muss schon auf Twitter sein, um den so ein bisschen zu kennen, weil. Und es sind verdammt wenig Leute auf Twitter.
Ja, stimmt.
Der macht halt quasi so. Ich weiß auch gar nicht, wie der groß geworden ist. Der hat halt irgendwie Tweets gemacht und dann war er irgendwann auch mal, ich glaube, eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob er da noch war oder ist, bei Jan Böhmermann als Schreiber, der ist auch in den Sendungen oft
Ja, der
vertreten
schreibt immer
teilweise.
mal für den so frei,
Ja.
glaube ich.
Genau. Und dann hatte er so eine kleine, also echt auch nebensächlich, glaube ich, die Show. Also war jetzt nicht so das Riesenevent beim RBB im Radio sogar,
Ich
ne?
wusste das gar
Hat er
nicht, dass der
irgendwas
da eine
moderiert.
Show hat, also.
Ja, Dito.
Also ich kannte den jetzt, also Böhmermann, Twitter habe ich auch mal oder beziehungsweise dann auf Instagram gelesen. Ist ganz lustig, aber manchmal auch ein bisschen weird. Und der hat ja auch einen Podcast. Das ist auch eigentlich immer ganz interessant. Hat jetzt auch ein Buch geschrieben und so letztes Jahr. Ja, ich meine, der hat mega so Medienkarriere gemacht. Ja, keine Ahnung. Es ist halt ein bisschen komisch für so einen weirden Tweet, den er irgendwie nach eigenen Angaben mitten in der Nacht geschrieben hat und dann sofort wieder gelöscht hat, den jetzt zu feuern. Ich glaube, den
Ja.
Satz danach hätte man sich sparen können. Ja.
Also, ich glaube, daran merkt man einfach, also ich höre den Inhalt nicht. Ich glaube, daran merkt man einfach, wie groß eigentlich so der Druck der ja, Rechten, sagen wir es, wie es ist, des rechten politischen Spektrums auf den ÖRR ist. Weil sind wir mal ehrlich, da gab es auch wirklich genug andere Vorfälle mit irgendwelchen Comedians, die Witze gerissen haben, die echt auch problematisch sind und vor allen Dingen in den eigentlichen Shows. Also
Dieter
zum Beispiel
Nuhr.
hatten wir da Beispiele. genau, Dietmar Nuhr oder auch Lisa Eckert, wo es dann auch wirklich ziemlich deutlich in den antisemitischen Bereich geht, was ja in Deutschland eigentlich immer sehr wichtig ist. Und dann hat man halt quasi da
Pocher.
Ein Anführungsstrichen Linken.
Kavusi, sorry. Ich könnte stundenlang so weitermachen.
Achso, okay, du hast jetzt einen
Namen. Ja,
okay,
also
die kann ich gar nicht.
Ich weiß nicht, ob die alle im ÖRR waren unbedingt, viele auch im Privaten, aber das, also die Medienlandschaft ist schon auch durchzogen von fragwürdigen Komikern.
Ja,
Sorry.
Genau, und dann kommt da halt so ein, Anführungsstrichen, linker Comedian, macht mal etwas, was jetzt allgemein nicht so gut wahrgenommen wird. Und der ist dann sofort weg. Ne? Das ist halt einfach richtiger Druck und letztlich eine Einflussnahme auf das Programm, was irgendwie Linke nicht hinbekommt.
Ach so, wir haben ein wichtiges Detail vergessen, glaube ich. Also Elon Musk hat den Bundeskanzler auf Twitter markiert und geschrieben, ja, was denn da im öffentlich-rechtlichen Staatsfernsehen los ist mit El Hotzo. Also,
ich folge in so einer RBB-Sendung, also
sorry, ich wollte den Fact gerade nochmal einbauen, weil ich glaube, das hatten wir eben nicht erwähnt, so konkret. Also Elon Musk hat sich eingemischt. Mhm. Ja.
Ja. Na gut, Elon Musk ist ja auch sowieso völlig durchgedreht. Gerade auch in den letzten Jahren richtig gefährlich abgerutscht, wie, glaube ich, die ganze Welt. Aber ja.
Ja.
Ich finde das nicht gut, was der ÖR da gemacht hat.
Aber nee, das stimmt.
Waren es denn die zwei Sachen, die du sagen wolltest?
Ja, glaube. Also, man darf halt einfach, also nochmal zu Trump. Wir haben jetzt ja viel über Biden und die Demokraten geredet oder reden da ja auch gleich noch drüber. Aber zu Trump nochmal vielleicht, der ist einfach problematisch. Nach wie vor hat diverse Gerichtsverfahren laufen. Ein schlimmer Mensch, auch alter Mensch, auch verwirrter Mensch teilweise, obwohl das auch teilweise Image ist. Aber man muss aufpassen, dass man ihn jetzt nicht zu sehr als einfach nur Opfer inszenieren lässt, wie er das gerne macht im Moment.
Nee. Ja, ich glaube, da kann man ziemlich klar sein mit Donald Trump kommt der Faschismus in den USA und damit vielleicht auch tatsächlich dauerhaft. Also es gab ja auch, kennst du Project 2025? Mhm.
Also ich habe davon gehört,
genau.
Ich habe es nicht gelesen, aber...
Ja, dazu hat, ich glaube, John Oliver in Last Week Tonight...
Ah, das muss ich noch gucken, ich habe es noch nicht geguckt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es tut mir leid, John Oliver, falls du das hörst.
Sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber könnte sein.
Greetings, ja.
Da kann sich das jeder mal anschauen, der so ein bisschen viel mit Englisch ist. Das ist halt letztendlich so ein rechter, faschistischer, republikanischer, ist jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Begriff, aber Think Tank, der halt wirklich so auf ihrer Homepage so ein riesiges Dokument veröffentlicht haben, was darauf abzielt, wie die Republikaner, wenn sie mal an der Macht sind, den Staat umbauen können. Hm. Dann gibt es ja noch so rechtliche Griffe mit, zum Beispiel, wir haben hier die Bundesverwaltung und da kann man nicht jeden einfach so quasi rauswerfen nach politischen Ansichten, weil es zum Beispiel halt natürlich politische Beamte gibt, die der Regierung loyal sein müssen, aber natürlich auch einfache Beamte gibt. So, und die kann man eigentlich nicht rauswerfen.
Das habe ich doch geschaut,
und
egal.
Zum Beispiel,
ja, genau.
Ah, okay.
Genau.
Genau. Und da ist halt eine Idee vom Project 2025 zum Beispiel einfach zu sagen, okay, wir erhöhen die Anzahl, willkürlich quasi in dem Sinne, der Beamten, der Angestellten, die politisch loyal sein müssen. Und dadurch können wir den Staatsapparat wesentlich in einem wesentlichen größeren Umfang nach unserem politischen Willen umbauen. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Staatsstreich von der Seite, die dann in dem Moment die Macht hat. So, und das ist halt... Ja, perfekter Plan zur Staatsmannheim quasi. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, kann das gerne machen.
Unbedingt. Genau, das ist halt eben der große Unterschied zwischen seiner ersten und seiner möglicherweise zweiten Amtszeit. Erstens hatte er in der ersten noch Leute dabei, die irgendwie, also nicht demokratisch im Sinne von der demokratischen Partei, aber im demokratischen System irgendwie verankert waren. Und es war halt alles deutlich chaotischer irgendwie von der Organisation. Und jetzt gibt es eben Leute, die ganz konkrete Pläne haben, die Pläne haben, was passiert, wenn Trump als Person sozusagen nicht mehr da ist oder nicht mehr so wirken kann. Die Nachfolger basteln, die Leute für die Positionen basteln, die solche Ideen sozusagen haben, wie man das System aushebeln kann. Und das ist mega problematisch. Und das ist wirklich was, wo man wirklich sagen muss, das ist extrem gefährlich, was du eben schon gesagt hast. Also mit Trump kommt der Faschismus. Ja, ich weiß nicht, ob sich Amerikaner überhaupt vorstellen können, nicht in einer Demokratie zu leben, weil es sie einfach auch schon so lange gibt, in den USA. Ne, also das, ob die das so tatsächlich teilweise als Gefahr sehen, keine Ahnung. Als jetzt Spekulation, aber.
Ja, ich glaube, allgemein ist die Demokratie eher von weniger Wert geschätzt, so im allgemeiner Bevölkerung. Ich weiß nicht, also es passiert ja regelmäßig, dass Staaten irgendwie in eine Autokratie oder eine Diktatur überfallen und sind wir mal ehrlich, also das beginnt ja schon irgendwie damit an, wenn man zwei Wahlen kurz nacheinander hat, dass die Wahlbeteiligung nach unten geht. Und zwar ziemlich stark. Ich glaube, da allgemein, weiß nicht, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, das wird so ein bisschen, ja, überschätzt in Deutschland, auch gerade unser Verfassungspatriotismus wird so ein bisschen überschätzt von den Leuten, die halt sich halt mit Politik beschäftigen. Ich glaube, das kommt in ganz vielen Gesellschaftsschichten einfach nicht an.
Ja, also im Sinne von, dass man einfach nicht keine Lust hat, jetzt jeden Sonntag zur Wahl zu gehen oder so. Meinst du das?
Genau, zum Beispiel. Ja.
Ja. Es ist auf jeden Fall irgendwie schwierig so.
So, Moment. Wir haben jetzt über Trump gesprochen und dass er mit dem Faschismus, quasi mit ihm der Faschismus kommt. Gehen wir weiter chronologisch?
Kommt jetzt schon Harris oder kommt noch was dazwischen?
Also rein chronologisch hat Donald Trump noch auf dem Parteitag der Republikaner noch seinen Vizepräsidentenkandidaten bekannt
Ah
gegeben.
ja, stimmt.
Weiß nicht, möchtest du dazu was loswerden? Oder?
JD Vance ist das, glaube ich.
Genau,
Der
ja.
kommt aus einem der Swing, nee, aus einem der mittleren, wie heißt das, mittlerer Westen oder so, auf jeden Fall aus einem der
Ja, genau.
Staaten, die sich immer so ein bisschen abgehängt fühlen und kann da die Leute so ein bisschen, oder die Idee ist es sozusagen, die Leute da abzuholen aus den Staaten. Ja.
Ich glaube, er kommt aus Ohio, wenn ich das jetzt richtig habe. Ein ehemaliger
Ich weiß
Swing-State, der
es
ist heute
nicht.
eigentlich ziemlich rot, aber
Ja.
ja. Ich glaube, er kommt aus Ohio, weil ich habe auf Twitter einen Witz gelesen, weil du, wie du schon gesagt hast, wenn er aus Ohio kommt, dann quasi auch eigentlich industriell geprägt. Und gerade auch wichtig, ne, für den Rust Belt, also für die drei industriellen Swing-States, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Und da habe ich dann einen Witz auf Twitter gelesen, dass dieser Plan, eben die Arbeiter zu überzeugen, für Trump zu wählen, nicht aufgehen wird, zumindest in Pennsylvania nicht, weil die Pennsylvania hassen wohl die Menschen aus Ohio oder und wenn JD Vance halt aus Ohio ist, dann wird dieser Plan nicht aufgehen und somit würde dann Pennsylvania blau wählen und das war also demokratisch wählen. Und das war ein Witz, den ich auf Twitter gelesen habe und deswegen wird er wahrscheinlich aus Ohio kommen.
Ja,
Aber weiß ich jetzt auch
das
gerade nicht
kann
100%ig.
gut sein, ja. Sorry, da bin ich nicht so drin, aber hoffen wir mal, dass das so aufgeht. nee, genau, weil das ist sein Vize, der ihn tatsächlich früher auch schon sehr angegriffen hat und sehr Trump-kritisch war und jetzt irgendwie nicht mehr, offensichtlich. Er arbeitet jetzt mit ihm zusammen. Der ist, ich glaube, Ende 30, 38, 39 oder so.
Kann sein. Ich glaube schon.
Das heißt, er holt auch so ein bisschen die jüngeren Leute ab. Ich meine, Alter haben wir eben schon darüber geredet, dass Alter irgendwie schon so ein wichtiges Ding ist, auch bei Trump. Ich meine, Trump ist auch 78 jetzt, also jetzt quasi, wo Biden raus ist, der älteste Kandidat für also Präsidentschaftskandidat. Von daher ist es eben auch wichtig, wie ich eben schon gesagt habe, da macht sich auch die Republikanische Partei Gedanken darüber, wer ihm nachfolgen kann. Irgendwann.
Genau. Ich habe auch die Einschätzung gelesen, so von einem Experten, dass Trump, also eigentlich wählt man ja so einen Vizepräsidenten danach aus, um halt eben Schwächen des einen Kandidaten auszugleichen. Das ist eigentlich Präsidentschaftskandidaten. Und das hat Trump letztes Mal mit Mike Pence gemacht, der eben halt so ein bisschen mehr moderater wahrgenommen wurde. Richtig, er hieß Mike Pence, ja. Und jetzt hat man eigentlich auch wieder so Moderaten erwartet, aber JD Vance ist halt so überhaupt nicht moderat. Und habe ich dann halt eben die Einschätzung gelesen, dass Donald Trump in dem Moment bereits seinen Nachfolger gewählt hat, anstatt quasi sicher zu gehen, die Wahl zu gewinnen. So, aber die Wahl ist ja erst noch. Mal schauen.
Ja, das ist interessant, weil er hat sich ja, wie gesagt, also Vance war vor ein paar Jahren auch noch Trump kritisch, aber hat sich jetzt anscheinend irgendwie so radikalisiert. Also es ist bestimmt auch in der Hinsicht interessant, das zu beobachten, wie er sich da so radikalisiert hat.
Genau, ich glaube, da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, manche haben das so ein bisschen als Opportunismus abgestempelt. Aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Menschen sich einfach seit der Präsidentschaft von Donald Trump unglaublich radikalisiert haben. Also ich habe das auch noch mir mal jetzt vor ein paar Tagen angeschaut. So ein Zusammenschnitt auf YouTube, weiß nicht, MSNCB, nee, CNN, Entschuldigung. Halt irgendwie so alle Calls, also während der Wahlnacht, also welcher Staat gewählt hat, die Zusammenschnitte, und dann wurde ganz zum Ende quasi noch der Sieger in Anführungsstrichen damals, Donald Trump, quasi bekannt gegeben. Und wenn man sich das anschaut, wie Donald Trump da mit Mike Pence auf die Bühne tritt, das ist ganz anders. Die Wahrnehmung von ihm und von Donald Trump ist in dem Moment, weiß nicht, zumindest für mich, ganz anders, und der wirkt heute viel radikaler, als wenn man zurückdenkt nach 2017. Und ich glaube tatsächlich, dass halt, wie ich gesagt habe, einfach alle unglaublich nach rechts gerückt sind nochmal. Und das soll schon für 2017 und Donald Trump was geben.
Ja, also
Soll schon was heißen,
man
ne?
muss sagen, das hat man ja zum Beispiel bei am 6. Januar 2021 gesehen, dass selbst wenn man irgendwie eine Wahl demokratisch verliert, was ja immer passieren kann, dass die das nicht eingesehen haben, dass sie da wirklich Gewalt angewendet haben und so, und man da sozusagen
Das war
diesen,
die Kapitola-Stimmung.
richtig, genau,
Nur um das zu sagen.
dass man da diesen Bruch gesehen hat irgendwie. Und Leute oder sehr, sehr viele Leute in der republikanischen Partei eben offensichtlich daran glauben nach wie vor, dass Trump eigentlich der rechtmäßige Sieger gewesen wäre. Und
Ja,
alleine,
genau.
dass sie es immer noch glauben, und sich nach 4 Jahren nicht damit abgefunden haben, ist halt, also sozusagen deren ganzer Wahlkampf beruht sozusagen auf dieser Verschwörungserzählung.
Ja, genau. Und das ist halt auch jetzt nicht irgendwie nur 10% oder so, sondern halt schon echt eine richtig große Menge, die das tatsächlich glaubt. Da ist halt einfach Fake News so 100% in der Bevölkerung durchgeschlagen.
So, das ist irgendwie.
Ist eigentlich sehr beängstigend. Eigentlich sehr beängstigend.
Ja, wirklich. Also man hat halt keine gleiche Realität mehr. Also du kannst nicht sagen, das ist unser Problem, wir haben unser politisches Problem und beide Parteien bieten unterschiedliche Lösungen, wie ja eigentlich das sozusagen normal wäre. Aber die einigen sich auf ein Problem sozusagen. Hast du jetzt sozusagen unterschiedliche Realitäten mit unterschiedlichen Problemen in Anführungszeichen? Zu denen es natürlich auch irgendwie unterschiedliche Lösungen gibt. Also die Demokratische Partei kann jetzt nichts dazu sagen, wenn die Republikaner als Wahlkampfthemen ihre Verschwörungserzählungen haben. Was sollen die denn darauf kontern? Wenn sie nicht
Ja,
daran glauben, offensichtlich, weil es nicht die Realität ist oder unsere Realität.
Genau, und du hast halt das Problem, also erstmal, wenn du es adressierst dann und deine Fakten nennst, dann so, überzeugst du auch keinen mehr, sind wir mal ehrlich. Und wenn du das Problem hast, ja, wenn du das adressierst, dann gibst du dem Ganzen ja auch gleich noch mehr Raum. Also hat man ja schon fast schon per Definition so wirklich zwei auseinanderdriftenden Welten, weil man will ja auch nicht immer die Verschwörungsmythen sich quasi in die eigene Debatte holen.
Es gibt ja trotzdem...
Und wenn man dann eigene Themen setzt, dann dividiert sich das quasi so auseinander.
Ja, genau. So. Also was du meinst, eigene Themen. Es gibt ja trotzdem Probleme, die angesprochen werden müssen, die gelöst werden müssen politisch, zu denen die Demokraten irgendwelche Lösungen zu bieten haben, im besten Fall. Aber wenn du da nicht drüber diskutieren kannst, weil jemand immer sagt, nö, 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 stimmt nicht, glaube ich dir nicht, dass es ein Problem ist. Also es wird sozusagen nicht über die Lösung gestritten, was ich sagen wollte, es wird nicht über die Lösung gestritten, sondern über die Existenz von Problemen. So.
Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, glaube ich.
Ja, genau. So viel zu Trump. So.
Genau. Ich glaube, jetzt sind wir chronologisch an dem wichtigen Punkt angekommen, oder?
Ja. Kompliziert, okay. Das ist auch wirklich ein Thema, wo ich immer Knoten im Kopf habe. Also es passiert so viel. Auf jeden Fall sind wir bei Biden wieder und bei Kamala Harris. Also Biden hat ganz mehr oder weniger überraschend, da können wir nochmal drüber reden, war es überraschend, seinen Rückzug verkündet. Also nicht als Präsident, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass er direkt als Präsident aussteigt und als Präsident zurücktritt und Kamala Harris sozusagen offiziell nachrückt als Präsidentin. Das ist nicht passiert, sondern es ist so, dass er quasi als Präsident weitermacht und als Kandidat ausgeschieden ist und die Debatten natürlich laut wurden, wer kommt als nächstes, beziehungsweise es erstaunlicherweise gar nicht so viel Debatte gab wie vorher, habe ich das Gefühl.
Du meinst, nach den beiden ausgestiegen
genau, ist? Genau, also wer sein Nachfolgerin wird.
Ja, also du hast ja vorhin gefragt, ob ich das für realistisch erachtet habe. Und ich war wirklich so, ich war überrascht, wie lange diese Debatte denn letztendlich läuft. Und dann, das war vor dem Attentat, dachte ich mir so langsam, okay, das wird jetzt echt eine lange Debatte, überraschend lange. Und ich war da noch nicht überzeugt, dass das passiert, weil ich das für eine, eigentlich auch immer noch, für eine absolute Selbstdemontage halte. Weil man brischt quasi als eigene Partei auf seinen Kandidaten ein und sagt, der ist reif fürs Altersheim quasi. Das ist so eine Selbstdemontage eines Kandidaten. Ich hielt das nicht für möglich, dass das von den Spitzen der Demokratischen Partei auch so gemacht wird. Und dann wurde die Debatte immer länger und dann habe ich schon so langsam gedacht, so okay, vielleicht wird das doch was, aber ich habe es nicht geglaubt. Und dann kam dieses Attentat und dachte ich mir so, ja okay, jetzt redet jeder über das Attentat, aber ich weiß nicht. Anderthalb Tage später, zwei Tage später war die Debatte wieder da und dann hielt ich es tatsächlich auch so langsam für realistisch.
Ja.
War das bei dir auch so?
Ja, ähnlich würde ich sagen. Also das war ja so ein bisschen nach diesem Attentat hieß es ja immer, das hatten wir eben ja auch schon, ja, Trump hat die Wahl jetzt eh schon gewonnen, ist vorbei. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, was kann Biden dagegen setzen? Irgendwie so, weiß ich nicht, argumentativ oder so. Ich meine, wenn man sich diese Pressekonferenz nach dem Attentat direkt anschaut. Biden hat natürlich versucht, mit Trump zu sprechen. Der hat sich da geäußert, auch ganz klar an das amerikanische Volk irgendwie appelliert und so. Fand ich auch sehr gut und sehr klar. Ja, und hat halt seine Idee war sozusagen, dass das Land wieder ein bisschen mehr zu vereinen dadurch und zu sagen, Gewalt ist nicht okay, da stehen wir alle hinter. Aber das haben die Republikaner ja überhaupt nicht mitgemacht. Also, ne, ich sag nur Pflaster am Ohr und diese Faltgeste und sowas Die haben ja, sind ja sofort eigentlich direkt voll auf Provokation gegangen. Ja, deswegen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also irgendwie, es hat mich in dem Moment irgendwie überrascht, aber irgendwie auch nicht, als ich das gesehen habe, dass er quasi zurückgetreten ist als Kandidat. Ich habe da so ganz, ja, irgendwie so zwei Seiten. Irgendwie war es mir klar, dass es irgendwann passiert, aber irgendwie ist es natürlich auch was total Überraschendes gewesen, dass es wirklich, wirklich passiert, dass es jetzt nicht nur ein Gedankenspiel ist oder eine Hoffnung.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber genau diese gemischten Gefühle hatte ich nämlich auch. Eben mal, also erstmal, weil das halt eine riesen Überraschung ist, dass der Kandidat aussteigt und vor allem auch ein amtierender Präsident, der nochmal antreten könnte. Ich meine, das ist der mächtigste Mann der Welt. Wer möchte denn so eine Position eigentlich aufgeben? Das ist natürlich auf der einen Seite absolut überraschend. Aber gleichzeitig ist er halt auch der Faktor, wie du gesagt hast, der eben dann nicht so überraschend ist. Und das ist halt einfach so ein Prozess über einen langen Zeitraum gewesen. Und dazu noch ein Punkt, den du auch so vorhin so halb fragend gestellt hast, bezüglich, dass es so, du hast gesagt, dass es keine große Debatte darüber gab und dass dich das überrascht hat, dass Harris jetzt sofort in Anführungsstrichen die Kandidatin wurde. Das doch, habe ich doch richtig wahrgenommen, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, tatsächlich, wie das abgelaufen ist, weil ich glaube, Kamala Harris hat hinter den Kulissen echt richtig gearbeitet, damit Biden wegkommt. Und das finde ich, also, das ist jetzt natürlich meine Theorie, ich weiß das nicht, aber das ist halt wirklich so, du hast die Spitzen der Demokratischen Partei, ne, Nancy Pelosi als ehemalige Märzführerin im US-Repräsentantenhaus, Chuck Schumer aus dem US-Senat und so weiter. Das sind wirklich so richtige Urgesteine der Demokratischen Partei, die richtig viel Einfluss haben. Und wenn die halt quasi wackeln und sagen so, hey, Biden sollte sich das vielleicht nochmal überlegen, dann kann ich mir nur vorstellen, dass da hinter den Kulissen auf allerhöchster Ebene quasi gesprochen wurde. Und ich weiß nicht, ich finde, das hat so einen zweiten Beigeschmack. Den ersten habe ich ja ganz zu Beginn des Podcasts gesagt, also rein demokratietheoretisch. Und der zweite halt einfach, ich finde, ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin muss loyal gegenüber dem Präsidenten sein,
Also ein
zu einem sehr hohen
Vertrauensbruch.
Maßstab. Genau, ich erachte das als Vertrauensbruch. Und da muss man auch ganz klar sagen, ich finde, da hat Biden sehr viel Größe gezeigt in dem Moment, weil ich erachte das als Vertrauensbruch. Ob Biden das als Vertrauensbruch erachtet, das weiß ich nicht. Aber er hat zumindest sehr früh nach seinem Aussteigen gesagt, okay, ist Kamala Harris, nimmt die quasi. Die ist quasi gut und wir müssen jetzt uns hinter der versammeln. Das hat er quasi so gesagt. Und das muss man ihm, denke ich, wirklich hoch anrechnen, wenn es denn diesen Vertrauensbruch gab. Was natürlich nicht weiß, bloß ich gehe davon aus. Und ich finde, hat beiden Stärke gezeigt im Moment.
Ja, das ist generell alles sehr spekulativ. Wer wie wen bearbeitet hat und so, das können wir natürlich nicht wissen. Ja.
Leider.
aber ich kann das voll verstehen. Also, es ist natürlich irgendwie, ne, du versuchst deinen Wahlkampf zu fahren und hast überall Auftritte und so. Und bist ja auch noch amtierender Präsident und wirst dann immer schon so runtergemacht, medial aus der Partei und alles. Das ist wahrscheinlich auch nicht so nett, der gute Umgang oder so, sag ich mal.
Ja, und vor allen Dingen, wenn dann noch jeder so ganz am Anfang so richtig heuchlerisch hinter einem versammelt wurde. Ne? Also die Vorwahl, das war ja wirklich eine Scheinvorwahl quasi, was ja in dem Sinne nicht schlimm ist, weil das der amtierende Präsident natürlich wollte den jeder weiterhaben. Bloß damals wurde das quasi fast gar nicht in Frage gestellt, sondern plötzlich wegen einer Debatte, das war dann das Argument, wurde das aber alles nochmal alles ins Rollen gebracht und ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber
Ja.
ist ja doch tatsächlich ganz gut rausgekommen, wenn man jetzt so den aktuellen Hype sich anschaut, wie viele Spenden eingegangen sind und so weiter und Kamala Harris, ja doch vielleicht tatsächlich ganz gut abgelaufen, was ich nicht gedacht hätte. Aber okay.
Das macht mir jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen Hoffnung, dass es da diesen, auch ich glaube, TikTok-Hype und alles über sie gibt. Und dass sie ja tatsächlich auch, ne, erste Frau wäre als Präsidentin, erste Schwarze, erste, ich glaube mit, was mit asiatischen Wurzeln? Also auf jeden Fall sozusagen verschiedene Wählergruppen auch noch mal anders abholen kann. Und sie hat ja in Bidens Wahlkampf auch schon viel übernommen, teilweise, dass sie irgendwelche Treffen oder irgendwelche Reden gehalten hat, wo er nicht konnte, wo er jetzt ja auch Corona hatte und sowas. Da war sie ja auch auf jeden Fall schon involviert. So.
Ja, genau.
Und ich denke, das ist bestimmt auch eine gute Wahl jetzt so. Eine andere Person, die ja auch viel diskutiert wurde, war Michelle Obama, was ich interessant fand, weil sie immer gesagt hat, nee, ich will das nicht. Aber natürlich trotzdem alle versucht haben. Ich habe mal so ein paar Posts auf Instagram durchgescrollt, wo dann alle kommentiert haben, bitte, bitte tritt doch an und so. Aber wenn sie Nein sagt, dann ist das so.
Ja, es ist halt so ein bisschen, was jetzt auch bei Kamala Harris so ein bisschen passiert, so rein projizieren, so. Wenn eine Kandidatin oder ein Kandidaten halt nicht antritt, lässt sich so ganz viel reininterpretieren. Und ich muss ehrlich sagen, so auf eine erneute Obama-Präsidentschaft, klar, Michelle Obama kann das wesentlich besser machen als Barack Obama, aber zumindestens die Präsidentschaft von Barack Obama war halt auch an vielen Stellen ausbaufähig, ne, also, Barack Obama, obwohl er Friedensnobelpreis gewonnen hat, hat halt schon zum Beispiel sehr viel mit Drohnen hantiert. Und auch hat er nicht alle Spielräume zum Beispiel im Sozialen genutzt, die er hätte. Da ist irgendwie die deutsche Perspektive auf Obama doch wesentlich besser als die amerikanische.
Ja, also das ist halt auch so ein bisschen interessant. Das hat man ja jetzt bei zum Beispiel bei der Clinton-Familie oder der Name Bush taucht ja auch öfter mal auf, wenn man sich so die Präsidentenliste durchscrollt. Clinton jetzt sozusagen, Hillary hat ja kandidiert, nur in Anführungsstrichen, also war keine Präsidentin, aber trotzdem sind das ja immer so diese großen Namen, diese Familien, die, ich weiß nicht, Väter, Ehefrauen, Ehemänner und was auch immer, was ja auch irgendwie ein bisschen problematisch ist, das engt ja auch sozusagen die Perspektiven sehr ein, wenn das immer nur Verwandte aus einzelnen Familien sozusagen machen. Also
Ja, Politikerdynastien gehen gar nicht, finde ich. Also ich meine, wir haben sie auch natürlich in Deutschland,
von der Leyen.
aber halt nicht im, genau, zum Beispiel Müntefering oder jetzt auch ganz neu Bosbach.
Echt?
Ich glaube, die Tochter von Wolfgang Bosbach tritt jetzt an für den Bundestag.
Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen, aber okay.
Ja, hey, pff. Ist halt, weiß nicht, finde ich so ganz merkwürdig, weil nee. Also nee, einfach nee. Aber ist zum Glück halt in Deutschland nur auf der Bundestagsebene und nicht auf der Präsidentschaftsebene, weil du hast wirklich seit Jahrzehnten dort entweder Bush oder Clinton oder Biden auf dem Zettel gehabt. Ne?
Ja, also muss nicht sein, finde ich. Ja. Ich habe meinen Punkt verloren, leider.
Was wolltest du denn sagen? Habe ich dich unterbrochen? Es
Ach
tut
so,
mir
nee,
leid.
nur Michelle Obama wollte ich noch mal ins Spiel bringen,
Ach ja.
dass sie halt auch diskutiert wurde, aber eben nicht wollte, was ich auch absolut, ja, muss man akzeptieren. Und dann da irgendwie Druck auszuüben und zu sagen, mach das doch bitte, ist dann auch irgendwie ein bisschen, naja.
Ja, und dann wird der Wahlkampf auch nicht gut, ne? Also,
Ja, genau.
weil dann wird nicht so viel aufgetreten und so weiter.
Aber ja, ich weiß nicht, möchtest du noch was zu anderen Leuten sagen?
Man kann vielleicht noch einen ganz kurzen Abriss zu, ja doch, kann man machen, so einen ganz kurzen Abriss zu den möglichen Vizepräsidenten, ich glaube, das können wir, müssen wir nicht gendern, leider, geben. Also, ich glaube, wenn der Podcast entscheidend, gibt es schon eine Entscheidung. Und zwar wird ja so aktuell diskutiert, eigentlich gibt es so ganz wenige Namen, die nur diskutiert wird, und das sind irgendwie so alles, Gouverneure von US-Bundesstaaten, die alle eigentlich ziemlich rot sind oder halt Swing States sind. Also wir haben den Gouverneur Beshear von Kentucky, den Gouverneur Shapiro aus Pennsylvania und so weiter. Und eben zum Beispiel auch noch den US-Senator Mark Kelly. Und dann gibt's noch den Verkehrsminister quasi, Pete Buttigieg, der auch mal Präsidentschaftskandidat werden wollte. Mhm. Und ich habe ja vorhin das mit dem Nicht-Gendern gesagt. Und das hat halt leider einen Grund. Zum Beispiel, also man versucht ja immer so Schwächen des einen Kandidaten auszugleichen. Also quasi die Wählermenge, die von einem Kandidaten angesprochen wird oder von einem Kandidatenduo angesprochen wird, größtmöglich zu erweitern. Ja. So, und deswegen sucht man halt ganz klar für Harris keine Frau, sondern eben einen Mann. Das halte ich auf so vielen Ebenen für so merkwürdig, diese Argumentation. Weil das zum Beispiel im Fall von Pete Buttigieg heißt, der echt klug ist, der auch sehr gut rhetorisch ist, dass der so von einigen Leuten im Internet sehr gerne gesehen wird, aber eigentlich in der ganzen Debatte, er wird offiziell so erwogen, aber der halt in der ganzen Debatte eigentlich unwichtig ist und das nur aus dem einfachen Grund, dass er homosexuell ist und verheiratet ist. Mhm. Und das ist halt ein Argument in Anführungsstrichen, dass man sagt, damit können wir nicht so viele Wähler
das holen. Holt die Heteros
und das halt tatsächlich
nicht ab.
Ja, so ein bisschen, ne? Das halte ich so für ein ganz merkwürdiges Argument, weil ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich auch ganz viele Wählergruppen mobilisieren könnte. Also, ich weiß jetzt nicht, wie homophob die USA jetzt ist, aber ich glaube auch,
ah, ja.
Zum Beispiel.
Also,
ja, ich weiß.
DeSantis.
Ich weiß. Ja, ich weiß, aber es kommt ja auf die Wählergruppen an und so eine ganz klassische Wählergruppe der Demokraten jetzt ja eigentlich ist, sind so weiße Frauen in Vorstädten. Hm. Und ich glaube, wenn man das geschickt machen würde, würde da zum Beispiel auch ein Pete Buttigieg sehr gut ankommen. Sehr gut ankommen.
Als Schwiegersohn quasi.
Genau, ja. So ein bisschen. Hm. Und gerade natürlich, man versucht natürlich nicht die Republikaner zu überzeugen, sondern die Wähler in der Mitte, die eigentlich immer so mal republikanisch wählen, mal demokratisch wählen. Und ich glaube, dass das rein theoretisch funktionieren würde, bloß da hat man halt Kandidaten sofort aus der Ecke geschoben, nur weil man auf seinen Personalbogen schaut und dann noch Fragen von 1960 eingetragen hatte.
Ne? Ah, shit, der ist schwul, das geht gar nicht.
Genau, so ist das halt.
Ja,
und das
schon.
Ist,
ja. Also zu viel Diversität dürfen die quasi in dem Team auch nicht haben. Da ist genau, Kamala Harris ist, komplett ausreichend.
Ja.
Ja, nee, es ist schon traurig.
Also, ich glaube, das wird irgendein Gouverneur von einem Staat wahrscheinlich.
Ja, was dann ja
quasi
auch eine ähnliche Taktik wie bei den Republikanern hätte, bestimmte Staaten irgendwie mehr einzubeziehen. Scheiße, jetzt habe ich den Punkt vergessen.
Das kann mal passieren. War das ein neuer Punkt?
Ja, wenn ich das wüsste.
Okay, da kann ich auch nicht helfen.
Oh Gott. Mal kurz nachdenken. Ach so, ich hab's wieder. Okay. Genau. Was auch noch interessant ist, es ist ja im Moment noch nicht entschieden, ob Kamala Harris es wirklich wird. Es ist zwar irgendwie schon gefühlt entschieden, weil sehr viele Leute sie unterstützt haben, Biden, die Obamas, diverse andere Leute, die irgendwie wichtig sind und sie jetzt, wie gesagt, auch diesen TikTok-Hype und alles hat. Aber eigentlich gibt es ja noch diesen Parteitag, wo das nochmal gewählt werden muss. Und das ist halt auch die Frage, stellen sich dann da noch Leute auf? Lassen sich noch Leute irgendwie wählen und wollen quasi ihre Kampagnen machen? Es ist mir bisher nicht bekannt, dass jemand das machen möchte.
Doch, ich glaube, es gab eine Person, ich weiß auch nicht, wie sie heißt, die ist auch ziemlich unwichtig eigentlich. Die hat sich gesagt, dass er es machen möchte, aber hat sie inzwischen auch schon wieder fallen gelassen. Wahrscheinlich hat mal jemand Wichtiges mit ihr gesprochen. Aber ich glaube, Wir können uns da relativ sicher sein, dass das Harris wird.
Ja, dass der.
Und wahrscheinlich, also, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann ist das Harris. Das ist halt unsere Perspektive aktuell.
Ja, also das denke ich nämlich auch, dass es ziemlich wahrscheinlich ist. Aber so ganz offiziell ist es noch nicht gewählt. So, wir sind immer offen für Überraschungen. Aber ich glaube, es wäre schon das nicht.
Doch, wir sind immer offen für Überraschungen. 100%. Ich habe nur kurz darüber nachgedacht, wie, was das jetzt nochmal für eine Wendung wäre und wenn da jemand anders jetzt plötzlich aus dem Hut.
Das wäre schon crazy. Also es muss ja nicht sein. Ich glaube, wenn die das jetzt so weiterfahren, du hast die ganzen demokratie-theoretischen Punkte schon angesprochen. Ist natürlich irgendwie komisch jetzt so, aber ich glaube, es wäre die sichere Variante, wenn sich jetzt alle auf sie einigen.
Da stimme ich zu.
Ja.
Da stimme ich zu.
Alles andere können sie dann danach klären, denke ich mal, parteiintern. Ja.
Das wäre unser chronologischer Abriss gewesen, oder?
Ja.
Hast du noch irgendwie was Schönes, Weltbewegendes, weiß ich nicht. Irgendwas, was dir jetzt noch gefällt?
Jetzt im Moment nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und ja, ich glaube, wir sind fast nächstes oder übernächstes Mal schon dabei, die Landtagswahlen im Osten zu kommentieren.
Stimmt.
Da haben wir richtig, oder habe ich zumindest richtig Schiss vor. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch, 100%. Und vor allen Dingen, wie das dann weitergeht mit den Regierungsmehrheiten und ob die CDU doch wackelt. Wird spannend, leider.
Ja. Es ist ein bisschen gruselig alles, aber wir hoffen mal das Beste.
Vielleicht ist das ja unser Thema für den nächsten Podcast.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn nicht noch ne, irgendwie nochmal auf jemanden geschossen wird oder so.
Ich hoffe nicht. Wenn alles glatt läuft, wird es auch in der nächsten Folge wieder mal einen Gast geben. Das hatten wir jetzt ja auch. Ich glaube, Ali war unser einziger Gast noch unter Alisa und Luca.
Genau, ja.
Ja.
Wir hatten noch keinen.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Hier schon mal als Ankündigung, um uns auch nochmal selbst Druck zu machen.
Hast du den Namen gesagt?
Nee.
Weil ich glaube, der Name. Achso, okay. Okay, gut. Ich dachte, du hättest den Vornamen gesagt und dann hätte ich gesagt, wir müssen den auch vorher das schon noch richtig erklären wenigstens. Aber wenn wir den Namen noch nicht gesagt haben können, dann können wir auch sagen, das ist eine Überraschung.
Ja. Sehr smart.
Sehr klug.
Sehr smart. Sehr nee. Ein Überraschungsgast, können wir sagen. Grüße.
Wahrscheinlich hört ihr den, ja. Das war heute.
wenn du das hörst, wir müssen noch einen Termin abmachen.
Das hätte ich jetzt tatsächlich nach der Podcast-Aufnahme gefragt.
Okay, gut. So, jetzt nochmal abmoderieren hier. Nochmal kurz Konzentration. Genau. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns irgendwie Ideen schreibt, über die wir reden können. Unser Instagram-Kanal von den Jusos mit Lübbecke ist Jusos. Oh Gott, da sind so viele Punkte und Unterstriche. Jusos.minden-Lübbecke, Lübbecke mit UE. Da könnt ihr uns gerne Nachrichten schreiben und uns folgen und bei den Jusos eintreten und alles. Genau, lach nicht, ich meine das ernst.
Ich dachte nur, es ist so ein bisschen jetzt auf einmal sehr viel verlangt. Aber klar, wenn ihr beitreten wollt, unbedingt machen.
Es ist spät, okay.
Seht das als eure Aufforderung.
Ja.
Ja, 9 Uhr.
Ja.
Korrekt.
Okay, genau. Sorry für den albernen Abgang jetzt, aber gute Nacht.
Gute Nacht.